Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an Sie alle und vor allem was für eine große, große Freude Sie, liebe Maya Haderlap, heute Abend hier begrüßen zu dürfen und vor allem vielen Dank, dass Sie die Reise trotz des Bahnstreiks morgen angetreten haben. Dafür bitte nochmal einen ganz herzlichen Applaus. Ja, wie es sich für einen solchen Anlass gehört, möchte ich Ihnen Maya Haderlap zunächst vorstellen. Die slowenische Kärntnerin, die, wie es in einem Artikel hieß, nicht nur als wichtige lyrische Stimme der slowenischen Literatur, sondern auch als kräftige Figur der österreichischen Gegenwartsliteratur gilt, wurde in Bad Eisenkappel im Jauntal geboren. Ich verzichte jetzt auf die Aussprache des slowenischen Namens, überlasse ich gerne Ihnen. Nach Studium und Promotion arbeitete Maya Haderlap als Dramaturgin und Übersetzerin und begann ihre literarische Karriere 1983 mit einem Gedichtband in slowenischer Sprache. Es folgten dann weitere Gedichtbände, Übersetzungen, Dramatisierungen und im Jahr 2011 der Roman Engel des Vergessens, der ihr höchste Ehrung, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis, einbrachte. Weitere renommierte Preise folgten, etwa 2018 der Max-Frisch-Preis der Stadt Zürich. Ja, und im letzten Jahr ist ja jetzt erschienen der lang erwartete zweite Roman einer Autorin, die zwischen zwei Sprachen heranwuchs in einem Bundesland, in dem die Slowenen zwar existieren, aber doch eine Minderheit darstellen und in der Vergangenheit oft auch als minder angesehen wurden. Wie in ihrem ersten Roman geht es auch in Nachtfrauen um Identität, um das Slowenische in Kärnten, um Krieg, um Vergangenheit und um Grenzen. Es geht um das Ende der dörflichen Strukturen und um den Niedergang der slowenischen Sprache in Österreich. Es geht aber auch um Familie, um Mütter und Töchter, um Traumata, Erinnerungen, Scham und Schuld und nicht zuletzt um das Vergeben und Verzeihen, solange wir es noch können. Und im letzten Jahr stand Nachtfrauen auf der Shortlist für den österreichischen Buchpreis. Bevor wir jetzt in den Text einsteigen und in das Gespräch, wäre es, glaube ich, ganz gut, Sie würden vielleicht kurz die politische Situation in Südkärnten erläutern. Vielleicht ganz knapp, sofern möglich.
Einen schönen guten Abend und danke für die Einladung. Ja, es ist vielleicht eine Aufgabe, die ich jetzt nicht gleich meistern kann. Die K&K-Monarchie war ja eine vielsprachige Monarchie mit sehr vielen Kronländern. Und nach dem Zerfall dieser Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg, haben sich rundherum die Nationalstaaten etabliert. Österreich ist als sogenannter Rümpfstaat übrig geblieben. Und die Frage stellte sich natürlich auch in Südkärnten, wo die Slowenen leben, das Siedlungsgebiet der Slowenen ist vor allem im jetzigen Slowenien. Und dann Teilen Italiens und in Teilen von Ungarn und wie gesagt, der südliche Teil von Kärnten. Hier kam es nach dem Zerfall also der Monarchie, also nach dem Ende des Krieges, zu sogenannten Grenzkämpfen und schließlich konnte man also mit einer Stimmabgabe darüber entscheiden, ob man bei Österreich, bei der neu gegründeten Ersten Republik Österreich bleiben möchte oder zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, also angeschlossen werden sollte. Also Europa war, was die Grenzen betraf, in einem riesigen Umbruch. Und die Idee des Nationalstaats war ja eine Idee, die große Aktualität besaß und die im Grunde auch diese Nationalstaaten, wie wir sie jetzt sehen, auch formte. Österreich hat sich lange mit seiner Rolle nicht wirklich abgefunden. Es gab natürlich sehr starke deutsch-nationale Tendenzen. Und in der Ersten Republik haben sich sehr viele nach einem Anschluss an Deutschland gesehnt, weil man der Meinung war, man muss die Deutschen irgendwie zusammenführen und so weiter. Es hat sich dann erst über Jahre eine Art österreichische Identität gebildet. Für die Slowenen hat das bedeutet, nach der Abstimmung, Sie können sich das ja vorstellen, wenn man die aktuellen Konflikte beobachtet oder mit einbezieht, man hat während dieser Abstimmungszeit oder bei den, ich kann nicht sagen, ob das jetzt so Wahlen waren, aber man hat den Slowenen Rechte versprochen, die erste österreichische Republik, das heißt ein Recht auf Sprache, die slowenische Sprache sollte in den weiter unterrichtet werden in den Grundschulen und es sollte ein Recht auf Kulturveranstaltungen und so weiter geben. Die Slowenen haben sich dann mit 60% in der zweisprachigen im zweisprachigen Teil Südkärntens dann für den Verbleib bei Österreich entschieden, also bei dieser jungen Republik, die niemand wirklich kannte. Und diese Republik war aber der Meinung, das will jetzt irgendwie, die hat sich benommen wie ein Nationalstaat. Das heißt, es hat irgendwie diese Volksgruppe dann eher, die österreichische Politik war eher bestrebt, die Volksgruppe zu assimilieren. Es hat keine Schuleinrichtungen gegeben, das heißt, das Slowenische wurde dann privat am Nachmittag unterrichtet. Man hat nur so lange Slowenisch unterrichtet in der Schule, bis die Kinder dann genug Deutsch konnten. Und so ist diese, so sind 20 Jahre vergangen und dann ist er mit dem Einmarsch Hitlers und mit dem Anschluss an Nazi-Deutschland hat sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Das können wir dann später noch reden, weil es wäre jetzt müßig, ich kann nicht alles, weil so viel passiert ist, zusammenfassen. Jedenfalls, wir sind, die Kärntner Slowenen sind ein Restbestand der K&K-Monarchie, die sich als Teil von Österreich sehen und mussten sich innerhalb dieser österreichischen politischen Zusammenhänge immer sehr, sehr stark kämpfen, auch um ihre Rechte, die ihnen ja auch die Verfassung, die österreichische Verfassung zusichert. Und ich bin irgendwie in diese Situation hineingeboren worden. Ja, und
ich glaube, das reicht. Das war doch ein guter Überblick. Und wenn wir jetzt zum Roman kommen, eben der Ausgangspunkt des Romans sieht folgendermaßen aus. Mira, das ist eine Kärntner Slowenin in ihren 50ern. Sie reist von Wien ins heimatliche Jaundorf in Südkärnten, um dort eben ihrer Mutter Anni zu helfen, das Haus bzw. den Hausstand aufzulösen. Das Haus gehört einem Neffen und sie soll jetzt in eine Wohnung oder in ein Altersheim übersiedeln. Und an der Stelle schlage ich vor, wir hören doch direkt einmal in den Text. Gut. Vielen Dank. Ja, also Mira, die seit Jahren in Wien lebt, kommt in das Dorf ihrer Kindheit zurück und damit eben auch zu der Sprache, die sie einst von sich wies, um keine Außenseiterin mehr sein zu müssen, die sich von der Muttersprache lossagte, der Sprache der Kindheit, die auch eine Sprache der Verluste ist, so haben wir eben gehört. Sie selbst haben ja zunächst Gedichte auf Slowenisch geschrieben und sich damit in der slowenischen Literatur Rang und Namen verschafft, wechselten dann aber mit ihrem ersten Roman Engel des Vergessens in die deutsche Sprache. Ist es Ihnen leichter gefallen, über diese Themen auf Deutsch zu schreiben, weil mit der deutschen Sprache auch so eine gewisse Distanz in die Thematik reinkam? Oder war es vielmehr auch so eine Schärfung der Erinnerung, des Blicks auf die Vergangenheit?
Ich habe lange gezögert, weil ich ja im Theater gearbeitet habe und habe versucht, die Gedanken an das Schreiben irgendwie zu verdrängen. Es hat aber natürlich nicht funktioniert. Ich habe dann gemerkt, dass ich angefangen habe, also Materialien zu sammeln und so weiter, Notizen zu machen für den ersten Roman, dass das auf Deutsch ist. Und ich habe auch gemerkt, dass mir sowohl als auch, das heißt, die deutsche Sprache ermöglicht, auf Distanz zum Geschehenen zu gehen und gleichzeitig aber meinen Blick schärft. Diese Distanz hat mir auch wirklich geholfen. Ich hatte natürlich auch das Gefühl, dass ich einen größeren Resonanzraum habe, der von mir viel Genauigkeit auch verlangt oder voraussetzt. Und ja, das war eigentlich ein Abenteuer, in jeder Hinsicht dieses Buch zu schreiben. Ja.
Aber dieser Resonanzraum dann auch im Sinne, dass Sie sich dann in eine österreichische Tradition eingeschrieben haben, also dass dann der Text wiederum in Wechselwirkung mit anderen Texten getreten ist?
Ich denke, dass er immer in Dialog mit anderen Texten war, natürlich. Aber andererseits wieder nicht, weil ja diese Geschichte so speziell ist, über die ich geschrieben habe, dass man sie nicht so einfach einordnen kann. Sie fällt aus der österreichischen Geschichte irgendwie heraus, aus der bekannten österreichischen Geschichte, obwohl sie natürlich auch Teil der österreichischen Geschichte ist, aber auch eine ziemlich unbekannte.
Sie haben an anderer Stelle, da würde ich gerne auch am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen, in Ihrer Rede zum 100. Geburtstag der Republik Österreich auf das Gedicht von Ingeborg Bachmann, Große Landschaft bei Wien, zitiert. Und da gibt es ja auch diese Zeile darin am Ende mit dem scharfen Gehör für den Fall. Ist es auch das, was dieser Sprachwechsel für Sie bewirkt hat?
Sie meinen die Angst vor dem Fall?
Nein, die Schärfe.
Nein, also ich würde eher das als Prozess beschreiben, der ziemlich lange gedauert hat, weil ich ja am Anfang recht erschrocken war, da ich ja am Beginn meines Schreibens, als ich begonnen habe zu schreiben mit 16, 17 Jahren, mir eigentlich nie gedacht hatte, dass ich einmal auf Deutsch schreiben werde oder so. Ich hatte es einfach nicht im Kopf, weil ich durch die slowenische Literatur so sozialisiert worden bin. Und als Teenager hat man sowieso andere Dinge im Kopf. Und später hat sich das dann natürlich so entwickelt, auch sehr schön entwickelt. Es war aber auch sehr schwierig. Und dieses Zitat in dieser Rede, zu der ich eingeladen worden bin, habe ich wahrscheinlich aus anderen Gründen genommen. Ja. Denn es ist ja natürlich wir erleben ja die Geschichte oder das, was wir als Geschichte verstehen oder die politischen Situationen oder auch die Demokratie. Auf der einen Seite so stabil und gleichzeitig lernen wir jetzt kennen oder bekommen wir langsam ein Gefühl dafür, darum ist es mir auch in diesem Zitat gegangen, wie gefährdet doch auch diese Errungenschaften sind.
Wenn wir jetzt auf den Roman erstmal noch zu sprechen kommen, Sie haben sich jetzt dafür, es ist ja nicht Ihr zweites Buch, aber der zweite Roman, 12 Jahre Zeit gelassen. Haben Sie da so einen gewissen Druck in sich oder von außen gespürt, da müsste doch jetzt mal etwas nachkommen? Also war es anders als beim ersten Roman?
Da muss ich vielleicht doch etwas noch zum ersten Roman sagen. Es geht darin um die Geschichte der Kärntner Slowenen, vor allem in der Nazizeit und auch nachher, und die Geschichte meiner Familie, meiner Verwandten und im Grunde auch Südkärntens. Und es behandelt natürlich auch ein Tabuthema, ein politisches Tabuthema, das also damals noch ein Tabuthema war oder in der Kärntner Öffentlichkeit und politisch instrumentalisiert wurde, nämlich den Widerstand der Kärntner Slowenen gegen das Naziregime. Das war der einzige bewaffnete Widerstand im Deutschen Reich. Ein organisierter Widerstand. Und wie es dazu gekommen ist, da könnte ich jetzt auch was erzählen, aber ich glaube, das wäre jetzt auch zu viel in die Breite. Jedenfalls ist dieser Widerstand getragen worden von einer Landbevölkerung, nicht von Intellektuellen, sondern von ganz einfachen Menschen, von Knechten, Mägden, Bauern. also von der Landbevölkerung, die zum Großteil gläubig-katholisch war. Das waren jetzt nicht klassische Kommunisten, sondern das, was wir einfach an der Landbevölkerung sehen. Eine Bevölkerung, die konservativ eingestellt war, aber die natürlich durch die Rassenpolitik des Deutschen Reiches sehr stark betroffen war und auch von Aussiedlungen betroffen war und eben die Möglichkeit sah, zu reagieren. Sehr zögerlich. Was dieser Partisanenkampf, der natürlich auf den Rücken auch der Zivilbevölkerung geführt wurde, in den Menschen und in den Familien ausgelöst hat und politisch, darüber habe ich geschrieben. Also ein extrem schwieriges Thema, das man, glaube ich, nicht mit 30 Jahren beschreiben könnte, vor allem nicht, wenn es die eigene Familie betrifft. Wenn man gesehen hat, was der Krieg in den Menschen angerichtet hat. Und ich bin mit diesen Menschen aufgewachsen. Und das ist ein sehr langer, sehr schwieriger Prozess. Und ich habe versucht, darüber so zu schreiben, dass ich nicht in diese toxische Sprache hineinkomme, die ja in der Öffentlichkeit darüber geherrscht hat. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Das Buch hat danach ist wirklich unglaublich breit gelesen worden, hat unglaublich viele, eine große Resonanz gehabt. Und ich bin eben durch diese Resonanz in eine öffentliche Rolle hineingewachsen. Ich war plötzlich die Sprecherin der Kärntner Slowenen, die überall, also im Deutschsprachigen und auch wo immer ich auch eingeladen war, zur Geschichte der Kärntner Slowenen, so wie jetzt, ich muss mich wieder dran gewöhnen, ein bisschen, irgendetwas erzählen musste, also innerhalb Österreichs. Und dann ist es auch weitergegangen, auch in Slowenien musste ich diese Geschichte neu erzählen, denn die Slowenen kannten sie auch nicht. Und das würde jetzt auch zu weit führen, warum das nicht der Fall war, etc. Und diese Rolle habe ich einerseits angenommen und es war natürlich so, dass man plötzlich, erstens einmal war ich Bachmann-Preisträgerin, etwas, was ich eigentlich mir nicht vorstellen konnte, aber dann war ich es eben. Dann hatte ich langsam diese Rolle, dann war eine sehr intensive Reaktion, wo mir unglaublich viele Geschichten erzählt worden sind, wo ich eine große Verantwortung gespürt habe, die ich mir einerseits ausgesucht habe, andererseits aber wieder nicht. Sie ist von außen an mich herangetragen worden. Und dieses Buch und diese Geschichte und diese öffentliche Reaktion hat mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Also es war im Positiven wie aber auch im Negativen. Also das 80% würde ich sagen, positiv. Aber es hat ich war irgendwie auch erschüttert, innerlich erschüttert und versuchte eine Rolle und, für mich zu finden, auch als Autorin der deutschen Sprache. Und das ist etwas, was mich extrem herausgefordert hat. Ich habe 2014 noch einen Lyrikband publiziert und dann noch 2 Jahre irgendwie im Theater gearbeitet ein bisschen. Das hat mich dann auch irgendwie weggetragen oder ein bisschen abgelenkt. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich in der Auslage stehe, aber nicht nur mit dem, worüber ich spreche oder worüber ich geschrieben habe, sondern auch mit meiner Familiengeschichte zum Teil. Und man kann sich ja vorstellen, dass die Grenzen nicht eingehalten werden. Also das kennt man nicht. Das heißt, also auch ich wusste nicht, wie sehr ich da Acht geben muss, was geht und was nicht, wie sehr man mit den eigenen Kräften und mit den Möglichkeiten umgeht. Das heißt, ich habe im Grunde sehr viele Dinge im Blindflug auch gemacht und dann kommt man irgendwie an eine Grenze. Also es ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Einerseits muss ich sagen, hat mich das war das wirklich ein großartiges Erlebnis, das ich auch verdauen musste, auch mit ein paar Spätfolgen. Und da habe ich im Grunde lange gebraucht, länger gebraucht, bis ich dann wieder angefangen habe, ein Buch vorzubereiten.
Und hatten Sie jetzt vor der Veröffentlichung, war da auch so eine Angst wieder spürbar, was jetzt passieren wird mit dem nachdem dann nach der langen Zeit dieser zweite Roman erscheint?
Also ich hatte, ehrlich gesagt, hatte ich panische Angst. Ich hatte wirklich ich konnte mir vorher nicht vorstellen und ich habe erst eben durch diese Angst begriffen, in welcher Situation ich vor 12 Jahren war. Denn darüber habe ich nicht nachgedacht, weil ich das einfach nicht verstehen konnte. ich konnte es nicht verstehen. Und langsam, langsam habe ich dann doch begriffen, es hat etwas mit dem zu tun. Gleichzeitig hatte ich aber schon das Gefühl, dass das sozusagen dieser Zustand, jetzt meine ich aber nicht nur dieser Angstzustand, ich habe ja gearbeitet und auf der anderen Seite wächst dann auch wieder eine Sicherheit. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, als das Buch kurz vor dem Erscheinen war,
war die Angst groß. Ja. Jetzt haben wir in der Textpassage, die Sie vorgelesen haben, eben Mira kennengelernt. Was für ein Mensch ist Mira denn?
Mira war, was mich interessiert hat an dieser Figur, ist, dass ich, wir haben also im Lauf dieser, als Reaktion, ich habe sehr viele Reaktionen oder Geschichten gehört nach dem Erscheinen des Romans Engel des Vergessens, wo mir Frauen erzählt haben, und ich kenne natürlich auch welche, sehr viele in Kärnten, die flüchten und die sich irgendwie distanzieren von der slowenischen Sprache. Es war natürlich politisch gewollt, es war eine ziemlich vergiftete politische Atmosphäre, aber bei ihr und bei vielen ist es auch so, dass sie aus dieser engen Provinz weg wollten in die Stadt und natürlich sozusagen alles vergessen wollten. Meistens ist es ja so, dass traurige Geschichten, Traumata, Übergriffe aus der Kindheit damit verbunden sind und waren. Und ich habe so eine Figur gezeichnet, die davor flieht und natürlich auch die Muttersprache immer von sich weghält, weil sie ja natürlich auch ein bisschen verbunden ist mit diesem rigorosen Katholizismus ihrer Mutter, die ja unerbittlich ist. Nachdem die Mutter aber ihre Kinder, die beiden Kinder, allein durchbringen muss, als Näherin und als Küchengehilfin oder als zweite Köchin, hat Mira immer auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass sie studieren kann. Also diese Emanzipation erlebt sie zwar als Emanzipation, aber sie ist verbunden natürlich mit vielen Schuldgefühlen, was mich natürlich interessiert hat. Weil das erstens einmal beobachte ich das als Phänomen, vielleicht ist das ein verschwindendes Phänomen, dass Kinder aus, mir fällt jetzt dieser Begriff nicht ein, aus nicht akademischen Familien es, oder so.
Also mit der alleinerziehenden Mutter.
Ja, oder wie auch immer, dass sie sozusagen über die Bildungsmöglichkeiten sich bildungsferne Familien, das fällt mir nicht ein, ist ja irgendwie auch ein komisches Wortkonstrukt.
Ja.
Bildungsfern. Ja, aber es ist ein Hilfskonstrukt, also mehr ist es ja wirklich nicht. Und wie, es ist natürlich eine, man fühlt sich dann, ich habe jetzt nicht über ihre Einsamkeit geschrieben und so weiter, aber in dieser Schwebe, wo es immer sozusagen, wo man das Gefühl hat, die Eltern oder die Mutter kommt nicht mit. Sie weiß nicht, was ich mache, sie weiß nicht, was ich tue, sie kann sich eine Universität nicht vorstellen. Wie kommuniziert man mit einer Mutter? Das hat mich natürlich auch interessiert. Und das ist sozusagen als Phänomen, als weiteres Phänomen ist, mich haben die Frauengeschichten in diesem ländlichen Bereich, ländlichen Gebiet sehr stark interessiert. Und Mira hat auch in ihrer Diplomarbeit und der Magisterarbeit über die Frauen geschrieben und geforscht und sich versucht, mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Das heißt, Mira ist eine Person, die also sich über viele, das ist eine sehr nachdenkliche, bewusste Person ist, die halt ein bisschen eine Fluchttendenz hat. Mhm. Und ich zeige sie bei dieser Rückkehr, da passiert eigentlich sehr viel und so ein paar Distanzwände werden eingerissen, das will sie gar nicht.
Ja. Ja, weil sie ja auch diese Schuld in sich trägt, also weil sie das Thema Schuld, dass sie ja auch am Tod des Vaters, also dieses Trauma trägt sie irgendwie auch mit sich und dass sie auch die Mutter diese Schuld übertragen hat und ein Begriff, der eben mit der Schuld ja einhergeht, bei ihr ist auch die Scham, eben dieses mit dem Bildungsfernen, mit sexuellen Übergriffen, mit denen sie sich konfrontiert sah. dieses Schamgefühl, das in dem Text hat mich auch sehr an Annie Arnaud erinnert, die sich diesem Themenkomplex ja autofiktional nähert. Wäre das auch ein Schreiben, was für Sie noch denkbar wäre?
Ein Eine Form, ja. Das ist diese, das ist nämlich auch das Problem gewesen beim Engel des Vergessens. Da war das Buch wirklich, ich würde sagen, autobiografisch wirklich fundiert. Also ja, fundiert kann man sagen. Also sozusagen hatte eine autobiografische Basis, für die ich mich dann entschlossen habe, weil ich die Geschichten meiner Nachbarn und Verwandten erzählen wollte, die ich aber recherchiert und dokumentiert habe. Das heißt, es musste irgendwie faktisch ihre Geschichte dahinter sein, nachvollziehbar. Ich habe den Namen zwar ein bisschen verwischt, aber jeder, der irgendwie wollte, konnte dem nachgehen. Wenn ich jetzt über alle diese Geschichten, die ja, wie haben Sie das genannt?
Autofiktion.
Oder? Autofiktional. Also schreiben würde, da muss ich sagen, würde ich, ich überlege natürlich vieles, weil ich ja eben das schon hatte, diese Variante des Autofiktionalen. Das ist jetzt natürlich fiktional. Ich überlege natürlich schon, aber ich muss ehrlich sagen, da müsste ich wahrscheinlich nach Wien ziehen.
Weit weg.
Vielleicht mache ich das.
Und Sie haben sich ja dann auch in dem Roman entschieden, aus der dritten Personal zu erzählen, was ja auch so eine gewisse Distanz irgendwie wieder reinbringt. War das von Anfang an klar, dass Sie das so erzählen wollen, oder ist das etwas, was sich dann im Schreibprozess auch nochmal verändern kann beziehungsweise entwickelt?
Das war nicht von Anfang an klar. Jein. Ich habe am Anfang immer die Figur der Annie, der Mutter, im Fokus gehabt. Und zwar, weil ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, über eine Frau zu schreiben, die keine Sprache hat für sich. Und was das bedeutet, woher sie kommt, was sie denkt sie dann, warum ist sie so verbockt nicht oder so konservativ. Ich wollte aber nicht mit diesem Bewusstsein schreiben, ach, ich schreibe jetzt über so eine sprachlose Frau und ich weiß alles über sie. Das habe ich dann wieder gefunden, das interessiert mich irgendwie. Diese Geste, also diese Prose gefällt mir dann nicht, weil ich im Grunde einfach darüber schreiben wollte, wie kompliziert Mutter-Tochter-Verhältnisse sind. Mich hat die Frage immer interessiert, was geben die Frauen an ihre Töchter weiter, speziell an ihre Töchter, und in welcher Genealogie sehen sie sich? Und vor allem stellt sich diese Frage für den ländlichen Bereich, weil die Frauen in diesen Bereichen oder am Land extrem stark dieser patriarchalen Struktur oder dem Patriarchat also so ausgeliefert sind und natürlich auch an diese Werte glauben. Und nur noch ganz kurz, und ich wollte sozusagen über diese störrische Annie ihre Tochter schildern, und ich habe lange versucht, alle möglichen Varianten. Es ist nicht gegangen. Ich musste erst die Tochter schreiben, dass ich zu dieser Mutter durch.
Ja. Aber eben mit den, Sie hatten das ja schon angedeutet, mit den Aufzeichnungen, auf die Mira dann wieder stößt, die eben für ihre Diplomarbeit die Frauen in ihrer Umgebung interviewt hat. Also diese Spurensuche. Das habe ich auch so ein bisschen wie ein Vermächtnis gelesen, also an Frauen, Generationen, die eben sich irgendwie zeitlebens hart gearbeitet haben und sich diese Freiräume nie zugestanden haben in diesen patriarchalen Strukturen, und die aber vielleicht die gleichen Träume hatten wie auch wir, nur dass die gar nicht irgendwie zutage traten. Und haben Sie das schon auch, also es heißt zum Beispiel im Text ist dann dieses Zitat, Sie waren Erbgut, Sie arbeiteten für das höhere Gut, für den Erhalt und das Weiterbestehen der Sippschaft, wie es hieß, nicht für sich und das eigene Vorkommen. Also ist der Roman auch ein Roman im Gedenken an diese Vorfahrinnen?
Ja, also ich wollte sie in Erinnerung rufen. Mich hat auch diese Figur der kalten Mutter sehr interessiert. Die taucht ja immer wieder auf, aber ich finde, das ist ein Phänomen. Und ich kannte unglaublich viele, also in diesen Ländern, wenn man so durch diese alpinen Täler geht, man muss ja diese ganzen Streifen der Alpen mal ab, also gedanklich einmal abgehen. Die sind Frauen, die also 16 Stunden am Tag gearbeitet haben, geschuftet haben, entweder als Taglöhnerin an Höfen, auch Bäuerinnen, halt eben in diesen Betrieben, wo sie halt vielleicht Arbeit gefunden haben oder auch nicht. Und das mit ihrem sehr starken Katholizismus irgendwie begründet haben, dass sie das ausgehalten haben, auch eine Art Märtyrermythos aufgebaut haben, das hat mich schon als kulturelles und historisches Phänomen interessiert. Und deswegen ist es ja diese Annie, die sich auch verabschieden muss aus ihrem Haus, muss sich auch von ihrer Geschichte verabschieden. Ein bisschen forscht sie dann danach. Und gleichzeitig entdeckt sie aber, dass sie sich eigentlich nie dieser Geschichte wirklich fügen wollte. Weil sie ja gesehen hat, was sie von ihr abverlangt.
Und wollen wir dann an der Stelle doch jetzt nochmal in den Text hören und die Annie uns anschauen im zweiten Teil. Der ist nämlich aus Sicht dann der Mutter geschrieben, eben aus Sicht von Annie. Und sie zeigt sich da aber auch nochmal ganz anders, wie wir sie im ersten Teil kennenlernen, weil sie jetzt auch Tage mit Mira verbracht hat und das bei ihr ja auch etwas in Gang gesetzt hat.
Ja, das ist der Moment, also des inneren Aufbruchs. Andererseits wollte, also ist es aber, wäre es natürlich, wenn ich das mit dieser Haltung geschrieben hätte, wäre diese Anne ein Opfer gewesen dieser Umstände. Man würde aber ihre unglaubliche Hartnäckigkeit übersehen und sozusagen auch ihre anderen Charaktereigenschaften, das hat mich dann wieder interessiert, weil diese Nuancen wollte ich auch aufzeigen. Und die Annie hat viel stärker als Mira ein Bewusstsein für Geschichte. Also sie möchte nicht verschwinden.
Nicht verschwinden, und sie ist ja eigentlich auch offener, als man zunächst denkt. Also sie kann es dann nicht so immer zeigen und vor allem der Tochter gegenüber nicht. Aber ich finde, es sind ja durchaus dann auch wieder Parallelen zwischen beiden da. Und dann gesellt sich ja noch die Agnes, also die Mutter von Annie, wiederum in diese drei Generationen dann hinein. Und es ist ja dann auch nochmal sehr spannend, wie die dann auch wieder auf Annie gewirkt hat.
Ja, der Tochter gegenüber will man sich ja nicht offen zeigen, auf gar keinen Fall.
Ja, die Passage hat jetzt ja auch nochmal die unterschiedlichen Rollen der Religion für die beiden Frauen aufgezeigt. Also während es für Mira eher so ein Züchtigungsinstrument war oder ist, ist es für Annie eben ein Raum aus Trost und Schönheit, so könnte man vielleicht sagen. Wenn man sich erinnert und davon erzählt, dann heißt das ja aber auch immer, sich mit den Widersprüchlichkeiten von Vergangenheit auseinanderzusetzen, was sie eben ja an ganz individuellen Erfahrungen erzählen. Haben Sie das Gefühl, das macht Geschichte auch greifbarer, begreifbarer?
Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass dadurch die Geschichte begreifbarer wird, denn sonst verlieren wir uns ja immer in irgendwelchen ideologischen Modellen, das ist ja furchtbar, denn die stimmen ja, die Wirklichkeit geht ja immer darüber hinaus. Und das wollte ich auch, also mich interessiert natürlich dann auch, also weil diese Urteile, ja, sie ist so oder sie ist so, das hat mich dann natürlich im literarischen Text auch nicht wirklich schon auch interessiert, aber mich haben ja diese Bemühungen so interessiert, die sind so langwierig und zäh und manchmal gelingt es und dann gelingt es wieder nicht. Und ich finde, das ist viel näher an dem, wo wir sind. Nicht? Wir machen 2-3 Schritte weiter und dann vor allem wieder zurück. Nicht? Und so ist es in den zwischenmenschlichen Beziehungen oder Konflikten. ja, mhm. und wahrscheinlich auch anderswo.
Nee, ich glaube, das ist ja auch das, was eben dieser Titel der Rede mit dem langen Atem der Geschichte ja auch so eine gewisse Unmöglichkeit irgendwie Vergangenheit zu entkommen. Also dass es ja immer dieses Verwobensein der Zeiten mit sich bringt und eben es letztlich eigentlich immer um alte Kränkungen von Menschen, Nationen, Scham, dann dieser Wahn, der durchbricht und sich Bahn bricht. Haben Sie da das Gefühl, dass Kultur, dass wir darauf als starke Gegenkraft setzen können?
Ja, wir müssen das. Wir müssen, auch wenn die Kultur also auf eher also gebrechlichen oder vielleicht nicht, aber auf sehr brüchigen Beinen, das stimmt vielleicht auch nicht, aber verletzlichen Beinen steht. Also wir müssen das machen. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Denn sonst verschwinden wir im Wahn, nicht? Das ist einfach so, es schwappt und wir spüren das auch jetzt in der Politik, wie sehr viele so ungreifbar wird und wie die Dinge völlig irrational sind und gleichzeitig natürlich in diesem konkreten Wahnsinn uns ja auch alle überfordern letztlich. Also wir müssen darauf beharren, also das ist meine tiefste Überzeugung, es ist schwierig. Und wir müssen dann immer diese Arbeit machen, diese Annäherungsarbeit und diese Rückfälle. Und natürlich, wir können dieser Geschichte nicht wirklich davonlaufen.
Also müssen wir alle Kulturoptimistinnen und Optimisten sein. Ja, der Veranstaltungsort ist ja eine Bibliothek. Mira ist Bibliothekarin. Was oder welche Rolle haben denn Bibliotheken in Ihrer Lesesozialisierung gespielt?
Eine ganz wichtige. Ich bin ja auf einem Bergbauernhof aufgewachsen und wir hatten zu Hause keine Bücher, also so 3-4 Exemplare, eher Gebetsbücher. Obwohl, dann sind mehrere dazugekommen, weil ja meine Mutter doch auch gelesen hat. Und es hat also damals noch mehr slowenische Verlage in Kärnten gegeben. Und die haben so Jahresbücherpakete gemacht und die sind dann gekauft worden. Aber die Bibliothek ist dann mit 11 Jahren in mein Leben getreten, weil ich in ein Schülerheim in Klagenfurt dann war, ins Schülerheim gekommen bin. Und dieses Heim hatte eine Bibliothek und ich war dann natürlich, hatte eine große Bibliothek eigentlich mir, für die für mich zur Verfügung stand. Und ich, es war ein alter Bibliothekar, mit der sich also recht angeregt mit uns unterhalten konnte. Wir sind ja nicht alle im Schülerheim in diese Bibliothek gegangen, aber ich war fast täglich Gast. Und ich hatte diese Bibliothek über 6 Jahre. Und dazu kamen dann, also in Wien war ich sehr viel in der Nationalbibliothek, weil ich die Stimmung dort mochte und in der Stadtbibliothek, aber vor allem in der Nationalbibliothek, weil man das Gefühl hatte, man sitzt mittendrin. Also man konnte eh nicht, also sehr vieles nicht lesen, das meiste liest, man kann man ja nicht lesen, aber ich hatte die Vorstellung, dass ich das inhaliere mit dem Staub zumindest.
Und können Sie in Bibliotheken auch arbeiten? Oder,
in der Nationalbibliothek konnte ich sehr gut arbeiten. Ohne die Nationalbibliothek hätte ich meine Dissertation, glaube ich, nicht
geschrieben. Aber jetzt auch die Romane, sind die auch zum Teil
im Bibliothek? Nein, manchmal denke ich, den ersten Roman habe ich zum Teil in Archiven ein bisschen gearbeitet, aber manchmal wünsche ich mir, in einer Bibliothek zu sitzen und zu arbeiten, weil alle diszipliniert sind.
Und die Ablenkung nicht so groß ist.
Weil es fällt mir so viel ein, also wie mir nie einfällt, wenn ich arbeiten muss, dann werde ich zur Haushaltsspezialistin.
Ich glaube, das kennt ganz viele. Jetzt ist die Zeit wirklich schon sehr fortgeschritten und ich möchte aber Ihnen gerne noch Gelegenheit geben, auch Fragen zu stellen, wenn es welche.
Können Sie was zu dem Titel noch sagen? Nachtfrau, wie ist der Titel zustande gekommen?
Ich kann es jetzt nicht direkt erklären. Ich finde, es sind so Nachtfrauen, also natürlich kann ich versuchen, das zu erklären. Mich hat etwas, was jetzt in den Rezessionen oder so nicht bemerkt wurde, auch das Phänomen der Nacht sehr interessiert. Und Anni dringt in eine Nacht vor. Und die Nacht ist ja natürlich auch, dass man eine völlig andere Welt kennenlernt, in der man ja irgendwie verloren ist, aber in der man ja trotzdem lebt. Dann haben mich diese dunklen Nachtköniginnen, diese ganz kalten Frauen, die ja auch ein bisschen vorkommen, die haben ja auch etwas damit zu tun, aus dem Dunkel der Vergangenheit, die dann irgendwie so hervorkommen. Dann ist es ja eine unbekannte Geschichte, auch eine verschwiegene. Also es sind alles so diese, was weiß ich, ein nicht gelebtes Leben. Man könnte diese Nachtfrauen ja weiterdenken, nicht? Also für die Zukunft, was alles irgendwie im Verborgenen passiert, nicht?
Also da sollten Sie sich am besten selbst auf Spurensuche begeben. Ja, also ich finde, es ist ein absolut beeindruckendes Buch, unter dessen Lektüre-Eindruck ich auch immer noch stehe. Und wenn Sie es noch nicht gelesen haben, dann der Büchertisch steht bereit. Maya Haderlapp wird bestimmt auch noch signieren jetzt und ist ja auch noch da. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 18. April geht es mit Franziska Gänzler in der Reihe Secondo weiter. Also bitte und gerne vormerken. Ich bedanke mich sehr für Ihr Kommen und vor allem Ihnen, Frau Haderlapp, vielen Dank für das Gespräch, für Ihr Hiersein, dass Sie eben also diese Fahrt auf sich genommen haben. Und bitte ein. Genau, da drücken wir alle ganz fest die Daumen. Und ja, also bitte jetzt nochmal einen sehr, sehr herzlichen Applaus für Frau Haderlapp. Danke schön.
Danke für die Einladung.